ARD. Was sich heutzutage für uns modern anfühlt oder modern aussieht, das hat auch viel mit dem Bauhaus zu tun. Kaum eine andere Bildungsstätte hat im 20. Jahrhundert einen größeren Einfluss auf moderne Architektur, Kunst und Design gehabt als das Bauhaus. Ohne Dessau wäre die Geschichte und das Wirken dieser legendären Kunstschule womöglich von kurzer Dauer gewesen. Doch so hat sie Weltgeschichte geschrieben und ist auch noch 100 Jahre später relevant.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Wir sind in einem großen Zweiteiler.
Genau.
Und zwar widmen wir uns 100 Jahre Bauhaus. Grund dafür ist natürlich der Umzug vor 100 Jahren von Weimar nach Dessau 1925. Mhm. Wir haben quasi jetzt Teil 2, denn wir haben eine Weltgeschichte aus dem Jahr 2023 aus der Versenkung gehoben. Unser erster Teil, wo wir uns quasi mit Weimar beschäftigen. Genau, Schätze geborgen, wo wir uns mit Weimar beschäftigen und den Anfängen des Bauhauses. Und jetzt ist es aber soweit, wir wollen nach Dessau gucken.
Genau.
Genau, das Bauhaus musste Weimar verlassen, hat notgedrungen gesucht, wo es hingehen kann und hat ein sehr lukratives oder vielleicht, ja, lukrativ könnte man fast sagen, aus Dessau bekommen, oder?
Ja, also Dessau war sehr interessiert, das Bauhaus nach Dessau zu bekommen. Sie können ein eigenes Gebäude bauen, sie können die Meisterhäuser bauen, ihnen wurde finanzielle Unterstützung versprochen, sie konnten ihre Philosophie ausleben und dann ging es auch darum zu sagen, ja, ihr könnt uns auch in größeren Projekten unterstützen und in diese Richtung sollte es laufen.
Genau, weil man hat sich in Dessau auch was davon versprochen, dieses Bauhaus
herzuholen. Ja, auf jeden Fall.
Genau. Vielleicht nochmal kurz, ich habe es ja schon angesprochen im Teasing, dieses Modern. Was macht eigentlich, vielleicht kurz und knapp, was macht eigentlich das Bauhaus so modern, auch noch für uns heutzutage?
Naja, das ist eigentlich, wenn man so will, eine Bewegung, die liegt so ein bisschen in der Luft. Das Bauhaus ist eigentlich ein Teil davon. Aber wenn man so international auch schaut und auch Werkbund schon guckt und so, ist das eine Entwicklung, die auf der Hand liegt. Also es geht darum, auf der einen Seite sozialer zu bauen, also sozial verträglicher zu bauen und dafür Ideen zu entwickeln. Das heißt also dann auch ökonomischer zu bauen, funktionaler zu bauen und dort Möglichkeiten zu finden und dies mit einem ästhetischen Anspruch zu verbinden. Das heißt also, du musstest auf der einen Seite sozusagen ökonomisch bauen und auf der anderen Seite doch schon in einer gewissen Hinsicht eine gewisse Attraktivität bedienen. Wobei das, wie gesagt, ein internationaler Prozess ist, der auch in anderen Ländern stattfindet und die Entwicklung dahin findet schon vor dem Ersten Weltkrieg statt.
Mhm, klar, aber irgendwie schaffen die Bauhäusler und Bauhäuslerinnen, das ist ja das Spannende, dass gerade am Anfang eigentlich ja auch viel mehr Frauen sich eingeschrieben hatten im allerersten Jahr. Das hatten wir ja schon in unserem ersten Teil mit drin gehabt, dass das sehr spannend ist, diese Anfänge in Weimar. Aber genau, das passt von der Ästhetik auch her, weil wir haben Abstraktion, ne, in der Kunst und wir haben im Bauhausstil von den Materialien her auch das, was uns natürlich heutzutage ganz besonders vorkommt.
Ja, das
vorkommt.
Ist natürlich klar. Also eine neue Zeit braucht neue Materialien und für diese Zeit steht dann eben Beton, Stahl, Glas. Das sind so die neuen Entwicklungen und du merkst natürlich daran auch schon die Verbindung zur Industrie. Es ist eine industrielle Zeit und die schlägt sich faktisch dann auch ästhetisch im Bau wieder. Und wie gesagt, es geht auch darum, das finde ich immer ganz wichtig, dass die alle immer schon darüber nachdenken, dass die Leute, wenn die eine Wohnung kriegen, einigermaßen attraktive Wohnungen bekommen. Das spielt immer eine wichtige Rolle. Die sollen nicht in irgendwelchen Lebenssilos abgelegt werden, sondern die sollen schon, auch wenn sie eben kein Geld haben, eine Wohnung bekommen, in der man leben kann und nicht vegetieren muss.
Du warst jetzt in Dessau gewesen für diese Geschichte. War man da schon in Feierlaune?
Naja, du merkst eine erhöhte Aufmerksamkeit, würde ich sagen. An meinem Tag war es so, dass, als ich im Bauhausgebäude war, der Zustrom sehr stark war. Ob das nun unmittelbar mit dem Jubiläum zusammenhängt oder ob das nun ein generelles Interesse ist, was sich dort nur widerspiegelt, mag ich jetzt nicht zu entscheiden. Aber Fakt ist, so war es an dem Tag. Der Andrang war sehr groß.
Ich würde mal sagen, wir reden ja nach dem Feature jetzt auch noch ein bisschen weiter über das Bauhaus, auch über die Politik. Aber jetzt erstmal deine Weltgeschichte und zwar das Feature von Tom, also Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Musik. Lionel Feininger verfasst im Februar 1925 einen Brief. Darin berichtet er von einer Reise Wassily Kandinskys und Georg Muches, beide Meister am Bauhaus, nach Dessau.
Dortiger Besuch der Herren mit Frauen glänzend verlaufen, größte Befriedigung in allen Punkten. Anfangs Eindruck nicht sehr schön, aber dann übers Arbeiterviertel hinaus ansteigend bis zur völligen Begeisterung, besser als umgekehrt. Für die Meister soll extra, nach unseren eigenen Wünschen und Plänen, gebaut werden. Wasser überall, die Mulde fließt in die Elbe, Wasser- und Segelsport, Angeln, Motorbootsport. Haben heute telegrafiert an Dessau, dass wir grundsätzlich einverstanden sind.
Das seit 1919 von Walter Gropius in Weimar geführte Bauhaus sucht einen neuen Standort. Notgedrungen. In der Goethestadt hat es keine Zukunft mehr. Denn der Thüringer Ordnungsbund, ein Zusammenschluss konservativ-nationalistischer Kräfte, der die Geschicke Thüringens lenkt, hat die Mittel für das Bauhaus so brutal eingekürzt, dass die Bildungseinrichtung Sinn und Zweck nicht mehr erfüllen kann.
Das war ein freiwilliger Abgang, aber unter Umständen, die absichtsvoll herbeigeführt wurden, um das Bauhaus loszuwerden.
Erklärt Barbara Steiner, Direktorin und Vorständin der Stiftung Bauhaus Dessau. Weimar mag das Bauhaus verjagen. In Dessau wiederum kann man sich sehr gut vorstellen, die namhafte Bildungseinrichtung zu beherbergen.
Der Landtagspräsident Peus, der aus der Sozialdemokratie kam, der hatte die Idee, das Bauhaus wird hier die drängende Wohnungsfrage lösen, also Wohnungsmangel beheben. Ganz wichtig, der Oberbürgermeister Fritz Hesse, der sich für die Stadt unglaublich viel versprach. Ludwig Grote, der Landeskonservator. Also das waren viele, viele, viele Menschen, die sich eingesetzt haben. Die Stadt hat gute Angebote gemacht, Grundstücke zur Verfügung zu stellen für das Bauhausgebäude, für die Meisterhäuser, die Baukosten zu übernehmen und dann auch noch jährlich eine doch ersprießliche Summe für den Betrieb des Bauhauses beizusteuern.
All das spricht in den Augen der Bauhäusler für die Stadt.
Und es war auch eine hochinteressante Region. Gropius wollte ja noch näher an die Industrie heran. Und das sah er hier gegeben, weil es waren sehr starke Handwerksbetriebe da und es waren sehr starke Industriebetriebe da. Also auch moderne.
Dessau wird 1925 zum neuen Standort des Bauhauses.
1. Juni fing der Lehrbetrieb an, was hieß, dass man da eigentlich immer von einem Haus zum anderen gelaufen ist, weil das war alles verteilt. Also auch, wo dann die Malklassen stattgefunden haben. Das Naturkundemuseum hat dann, also das heutige Naturkundemuseum, Kunsthalle damals, hat eben auch Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Und ja, so hat man hier Quartier bezogen und sich sofort in Gestaltungsaufgaben der Stadt hineingestürzt.
Was die Anwesenheit der Neuankömmlinge betrifft, herrscht freilich nicht nur eitel Freud und Sonnenschein. Widerstand gegen die Einrichtung formiert sich von Beginn an. So mancher Handwerker sieht da unliebsame Konkurrenz aufziehen. Und völkisch-nationalistische Kreise lehnen das Bauhaus, egal ob in Weimar oder Dessau, ab. Das Bauhaus benötigt natürlich eine eigene feste Bleibe. Ein berühmtes Gebäude nach einem Entwurf von Gropius entsteht, eine Ikone der Architektur der klassischen Moderne, in der das Bauhaus wie die Kunstgewerbe- und Handwerkerschule Dessau ihren Platz finden.
Das Bauhausgebäude ist im Herbst 1925 begonnen worden zu bauen. Also die Grundsteinlegung, der Tag ist nicht genau überliefert. Und Bauherrin ist die Stadt Dessau, vertreten durch den Bürgermeister Fritz Hesse, der sich sehr dafür eingesetzt hat, dass das Bauhaus nach Dessau kam. Gebaut wurde ein bisschen länger als ein Jahr, bis das Bauhaus dann am 4. Dezember 1926 eröffnet wurde.
Erzählt Peter Biewer, Mitarbeiter in der Abteilung Bau, Bauforschung und Denkmalpflege der Stiftung.
Man muss sich vielleicht in die Zeit von damals zurückversetzen. Damals ist das schon so was ganz Außergewöhnliches und Besonderes, also im Vergleich zur zeitgenössischen Architektur der 20er Jahre. Also ich rede jetzt nicht von der modernen Architektur, sondern von der, sagen wir vielleicht mal, üblichen Architektur, hebt sich das doch sehr ab durch die Verwendung von Beton, Metall und Glas. Vor allem die große Glasfassade am Werkstattflügel spielt da eine große Rolle, die eigentlich fast ein Novum ist in der Architektur auch.
Gropius errichtet ein asymmetrisches Gebäude, verzichtet dabei auf eine repräsentative Hauptansicht.
Wir haben einen längsrechteckigen Bau, der von Norden nach Süden ausgerichtet ist. Das ist der Werkstattflügel, das ist der größte Gebäudeteil. Im Norden davon abgesetzt, also die hängen nicht zusammen, ist der Bau für die ehemalige Gewerbeschule, also für den zweiten Schulbau. Und die beiden sind verbunden mit der Brücke, in der wir uns jetzt gerade befinden. Und die Brücke schwebt quasi über die heutige Bauhausstraße und verbindet die beiden Gebäudeteile. Und dann gibt es noch zwei weitere Gebäudeteile. Das Ateliergebäude, fünfgeschossig, die anderen Gebäudeteile sind dreigeschossig. Und der Zwischenbau, der zwischen dem Ateliergebäude und dem Werkstattflügel gebaut ist und die beiden Teile verbindet, wird auch Festebene genannt, weil sich darin die Aula, die Mensa und die Bühne befindet. Das ist nun ein eingeschossiger Bau.
Die Besonderheiten bei der äußeren Gestaltung des Gebäudes fangen schon im Inneren an.
Also das Tragwerk des Bauhausgebäudes konfiguriert im Endeffekt schon die Fassade vor. Wir haben hier zu Großteilen einen Stahlbeton-Skelettbau und der ermöglicht halt zum einen eine freie Grundrissgestaltung, also weil die Lasten nicht durch Wände abgetragen werden, sondern durch einzelne Stützen, kann man den Grundriss frei einteilen.
Genauso aber kann man auch die Fassade frei einteilen.
Weil da im Endeffekt nur einzelne Stützen stehen und dazwischen hat man große Räume, die im Endeffekt freigestaltet werden können. Die können zum einen ausgemauert werden, dann hat man eine geschlossene Wand. Das kann man aber auch wieder rückgängig machen. Oder man hat viel Freifläche, in die man Fenster einsetzen kann. Die Stützen im Werkstattflügel, die sind ein bisschen eingerückt. Also die stehen nicht in der Fassade, sondern einen Meter nach innen. Und darauf liegt quasi ein Balken, den wir Unterzug nennen. Und der steht so ein bisschen über beide Seiten. Und auf dieser Ebene hängt dann die Vorhangfassade nach unten. Also das hat dann den Vorteil, in der Fassade steht keine Stütze und die Fassade ist komplett frei zu gestalten.
Neu ist das Bausystem nicht. Es stammt aus dem Industriebau und Gropius hat Erfahrung damit.
Interessant ist, dass er dieses Bausystem auf ein Schulgebäude überträgt. Das ist was Neues. Das ist vorher noch nicht da gewesen.
Insofern manifestieren sich im Bauhausgebäude, auch ganz offensichtlich am Werkstattflügel sichtbar, programmatische Ideen der Bildungsstätte, eine Einheit zwischen Kunst, Handwerk und Industrie herzustellen. Von Industrie oder Technik ist noch nicht die Rede, als das Bauhaus 1919 aus der Taufe gehoben wird. Die Grenze zwischen Handwerk und Kunst will man auflösen und man glaubt pathetisch an den neuen Bau der Zukunft, der aus Millionen von Händen der Handwerker einst gen Himmel steigen wird. Allmählich aber reift in Gropius der Gedanke, dass man die Industrie als Partner gewinnen muss. Und gerade auch in dieser Hinsicht bedeuten der Umzug nach Dessau, die Entstehung des Bauhausgebäudes Zäsuren. Im Lehrplan von 1925 heißt es klipp und klar unter dem Stichpunkt Zweck:
Erstens, durch Bildung bildnerisch begabter Menschen in handwerklicher, technischer und formaler Beziehung mit dem Ziel gemeinsamer Arbeit am Bau. Zweitens, praktische Versuchsarbeit für Hausbau und Hauseinrichtung, Entwicklung von Standardmodellen für Industrie und Handwerk.
Also in künstlerischer Hinsicht ansetze ich vor allen Dingen, dass man jetzt hier mit viel mehr praktischen Fragen in einem neuen industriellen Gebiet auch zu tun hat. Also man wird konkreter, man wird jetzt Hochschule für Gestaltung und orientiert sich an den Bedarfen der Stadt.
So Thorsten Blume, wissenschaftlicher und künstlerischer Mitarbeiter der Stiftung Bauhaus Dessau.
In den Werkstätten arbeiten jetzt die jungen Leute, Marcel Breuer, Herbert Bayer oder Jost Schmidt. Die leiten die Werkstätten. Sie waren früher Studierende des Bauhauses und sind nun Leiter der Werkstätten, während die alten Meister, so wurden sie teilweise auch betitelt, vor allen Dingen jetzt in der Grundlagenausbildung ihre Aufgabe finden. Gleichzeitig sind sie aber eben noch wichtig, weil viele kommen auch an das Bauhaus, weil sie bei Kandinsky studieren wollen. Das sind ja berühmte Leute damals schon gewesen. Aber sie sind jetzt etwas abseits, neben der Schule in den Meisterhäusern, wo sie Wohnateliers haben, vor allen Dingen tätig.
Es herrscht Aufbruchstimmung an der Bildungseinrichtung. Man findet den Bezug zum urbanen Umfeld. Und die Werkstätten profilieren sich
durch die Gestaltung von solchen für die industrielle Serienfertigung geeigneten Produkten. Die Lampen, aber auch die Stahlrohrstühle, die Marcel Breuer entwirft. Das sind alles dann schon so exemplarische Produkte einer neuen Orientierung, die in Weimar zwar vorbereitet worden ist, aber in Dessau dann zum Vollzug kommt.
Auch die Bauhausbühne profitiert von dem Umzug nach Dessau. In erster Linie als eine Werkstatt für darstellendes Gestalten gedacht, kann sie als solche erst am neuen Ort systematisch, programmatisch zur vollen Entfaltung gebracht werden.
Dort übte man in Raumtänzen, Formtänzen oder anderen Bauhaustänzen, wie Form, Bewegung, Mensch zusammenkommen, wie man quasi durch Bewegung von Objekten, Materialien und sich selbst Raum gestalten kann. Und das war letztendlich Teil eines Vorkurs- oder Grundlagenunterrichtes gewesen. Und aus meiner Sicht bis heute ziemlich einzigartig, dass in die Ausbildung von Architekten und Designern Mittel der darstellenden Kunst einfließen, als selbstverständlicher Teil des Curriculums.
Was das Bauhaus auszeichnet?
Dieses Ringen um Antworten und nicht schon Lösungen zu haben. Das Experimentieren, das Ausprobieren und das heißt auch, dass auch mal was schief gehen kann. Dass das als Qualität empfunden wird, weil wenn etwas nicht schief geht, dann werde ich nicht weiter nach anderen Wegen und Möglichkeiten suchen.
Das Bauhaus ist eine Schule oder eine Lernrichtung, könnte man auch sagen, in der die Kunst die Rolle hat, gestalterische Prozesse immer wieder neu zu stimulieren oder anzuregen. Einerseits durch die künstlerischen Praxen selber, aber auch durch das Einbinden anderer Wissenssorten, also wie Psychologie oder Biologie. Und diese gestalterischen Prozesse sollen keinem Selbstzweck dienen, sondern eher der Erneuerung von Gesellschaft, man könnte auch sagen, weltverbessernd wirken.
Diese Bereitschaft, sich gesellschaftlich einzubringen, lässt sich an Bauten des Bauhauses erkennen.
Wenn Sie sagen, ja, es gibt eine Reduziertheit im Baukörper, auf das können wir uns einigen. Aber diese Baukörper, die sind aufgelockert und sie suchen immer die Kommunikation mit ihrem Umfeld. Diese Reduziertheit, die hatte auch sozioökonomische Gründe. Also da sind wir bei dem Stichwort, wie kann man, und das war ein großes Thema im Bauhaus, wie kann man seriell bauen, wie kann man die Wohn- und Lebensbedingungen für möglichst viele Menschen, damals sprach man auch gern von allen, also für alle Menschen verbessern. Und aus diesem seriellen oder rationellen Bauen, so heißt es auch, ist erklärbar, dass es auch eine gewisse Einfachheit braucht in der Konstruktion und auch in der Herstellung der einzelnen Bauteile.
Modern bauen in der Bauhaus-Variante?
Da geht es tatsächlich auch um sehr überzeugende Versuche. Wie kann man diesen sozioökonomischen Anspruch mit einem ästhetischen verbinden?
1928 gibt der Gründungsvater des Bauhauses, Walter Gropius, seinen Leitungsposten ab.
Die Anfeindungen nehmen dann im Laufe der Jahre zu und irgendwann, das ist nur allzu menschlich, hält man es nicht mehr aus. Die Arbeitsbelastung war enorm und er wollte auch sicher wieder eigene Projekte. Er ist nach Berlin gegangen, also er hatte dann auch sicher den Wunsch. Das haben ja viele Menschen, wenn sie ein paar Jahre an sehr anstrengenden Institutionen sind, sich zu verändern.
Es kann auch sein, dass er vielleicht gegangen ist, weil ihm klar wurde, dass diese visionäre Schule, die er 1919 in Weimar gegründet hatte, gerade hier in Dessau mit ihrer praktischen Orientierung immer stärker auch in die Richtung einer wirklich formal streng organisierten Schule sich entwickelte und ein bisschen was von ihrem utopischen Geist nach und nach zu verlieren drohte.
Der Architekt Hannes Meyer steht nun an der Spitze. Er richtet sein Augenmerk auf den Volksbedarf, nicht auf Luxusbedarf, auf das Typenmöbel für den Volksgebrauch, nicht auf, wie er sich ausdrückt, individuell hergestellte Möbel für irgendeinen Snob.
Mit Hannes Meyer entstehen ja dann auch die ersten eigentlichen Bauhausbauten, weil Bauhausbauten in Dessau, die als solche gelten, wie das Schulgebäude, die Meisterhäuser, auch der Siedlung Törten, das sind ja alles letztendlich Aufträge, die von dem privaten Baubüro von Walter Gropius ausgeführt worden sind. Zwar mit Unterstützung der Werkstätten, aber erst einmal als privates Projekt. Die Laubenganghäuser dann 1929, die sind dann wirklich ein Projekt der Schule.
Lange halten kann sich Meyer nicht.
Dem Bauhaus wurde ja immer vorgeworfen, links zu stehen. Kulturbolschewismus, kommunistische Umtriebe. Und das hatte auch einen ganz konkreten Hintergrund bei Hannes Meyer. Hannes Meyer war auch bekennender Marxist, er kam aus der Genossenschaftsbewegung, also er war sehr stark am Kollektiven interessiert und auch jetzt die vertikalen Brigaden, also das sind alles natürlich für bestimmte Menschen sicher auch schon Reizbegriffe gewesen. Und dem wurde ja dann auch gekündigt aufgrund dieser Vorwürfe.
Meyers Nachfolger Ludwig Mies van der Rohe bleibt gleichfalls in Dessau nur kurze Zeit Bauhauschef. Die rechtsextremen Kräfte werden immer stärker. Das zeigt sich bei den Wahlen. Und im August 1932 fällt der Gemeinderat in Dessau die Entscheidung, das Bauhaus zu schließen.
Das ist ja nicht nur geschlossen worden, das ging auch mit einer Zerstörung einher. Also das Gebäude sollte ja auch abgerissen werden. Dazu kam es nicht. Man brauchte es. Man hat es dann selbst auch bezogen. Die Gauschule war hier untergebracht. Aber man hat das Interieur, man hat das alles hier zusammengetragen im Hof, zerstört. Es gab eine Ausstellung in der Arte der Kunst, noch bevor die Ausstellung in München stattgefunden hatte. Es sollte getilgt werden. Das Bauhaus sollte getilgt werden.
Ludwig Mies van der Rohe versucht noch einmal in Berlin weiterzumachen. Doch unter den Nazis hat das Bauhaus kein Existenzrecht. Das Ende des Bauhauses in Weimar wiederholt sich nicht nur, es fällt diesmal noch dramatischer aus. In Nazi-Deutschland gibt es keine Stadt, die der Einrichtung eine neue Bleibe bieten kann. Das Aus ist besiegelt. Heute existiert in Dessau ein Bauhausmuseum, das sich mit der historischen Bildungsstätte befasst und etwa Werke von Feininger, Mies van der Rohe sowie Kandinsky präsentiert. Das Bauhausgebäude, die Meisterhäuser und die Laubenganghäuser gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Sie bezeugen die Kreativität einer Ideenschmiede, die sich fest eingeschrieben hat in die Architektur, die Design- und die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Was ist das Modern? Teil 2 unseres Bauhaus-Specials. So finde ich, kann man das doch schon nennen, Tom, oder?
Ja, wir das würde ich auf jeden Fall sagen.
Jedenfalls finde ich
das
sehr schön.
Ist ja quasi eine Premiere.
Dass wir so ein Doppel haben.
Hatten wir noch nie.
Aber beim Bauhaus lohnt sich das, genau. Jetzt ja. Also die Geschichte, wie das Bauhaus nach Dessau kam und wie sich das dann entwickelt hat. Und ich habe dich schon hier so ein bisschen, als wir quasi das Feature haben laufen lassen, so ein bisschen hast du zu mir geguckt und war dir das jetzt zu nett
zum Bauhaus? Selber geschrieben.
Haben wir jetzt zu viel gelobt, ja?
Selber geschrieben. Also ich wollte es unbedingt
mal
machen.
Ich bin ja begeisterte Bauhaus-Anhängerin in diesem Sinne.
Weil ich das ja sehr interessant finde, dass es eben doch auch kritische Stimmen gibt und ich finde das noch interessanter, dass sie quasi betriebsintern kommen. Also das sind ja Stimmen, okay, man müsste die dann immer genau verorten, wann sind die Aussagen getätigt worden. Aber ich sag mal so, der Ernő Kalloy zum Beispiel, der war der ehemalige Leiter der Zeitschrift Bauhaus, richtig, also der war dafür auch in der Verantwortung. Und der hat Folgendes geschrieben, Zwar beteuerte das Bauhaus in zahllosen programmatischen und propagandistischen Veröffentlichungen immer wieder, die formale Eigenart seiner Erzeugnisse sei lediglich ein zwangsläufiges Begleitergebnis der streng sachlichen Zweckerfüllung und kein gewollter Stil. Indessen schon wenige Jahre der Praxis genügten, um diese Erzeugnisse selbst in den Augen des Bauhausnachwuchses als überwundenes Kunstgewerbe bloßzustellen. Es mag weniger verspielt sein als das Kunstgewerbe üblicher Art, dafür ist es aber gehemmt, in doktrinärer Scheinaskese befangen, steif, reizlos und trotzdem anspruchsvoll bis zur Arroganz. Was ich bemerkenswert finde.
Wann war das zufällig?
Das ist 1930 und geschrieben hat aus einer Weltbühne. Da hatte er die Arbeit als Chefredakteur der Zeitschrift Bauhaus schon niedergelegt. Vielleicht ist es so ein...
Vielleicht ist aber, da auch ein bisschen gut, aber, persönlicher Zwiespalt mit
aber
drin.
Aber das ist wahrscheinlich immer so. Das wird bei Hannes Meyer nicht anders sein. Das ist ja dann der zeitweilige Chef des Bauhauses zwischen 28 und 30. Und der schreibt am 16. August 1930... Was fand ich bei meiner Berufung vor? Ein Bauhaus, dessen Leistungsfähigkeit von seinem Ruf um das Mehrfache übertroffen wurde und mit dem eine beispiellose Reklame getrieben wurde. Eine Hochschule für Gestaltung, in welcher aus jedem Teeglas ein problematisch konstruktivistelndes Gebilde gemacht wurde. Eine Kathedrale des Sozialismus, in welcher ein mittelalterlicher Kult getrieben wurde, mit dem Revolutionären der Vorkriegskunst unter Assistenz einer Jugend, die nach links schielte und gleichzeitig selber hoffte, im gleichen Tempel dermaleinst heilig gesprochen zu werden. So, das ist seine Meinung, als er im Nachhinein, also nach seiner Entlassung, sich nochmal erinnert an seine Anfangszeiten. Ob das jetzt so stimmt, ob er jetzt übertreibt, ob er im Sinne einer Auseinandersetzung da nochmal zuschlägt, wer mag das zu sagen? Aber
du wolltest sagen, es gab nicht nur Lobhudelei und nicht.
Ja, das war mir jetzt, dass man auch mal sagt, es gibt durchaus auch Kritik am Bauhaus und man würde es auch dem Text von Carlyle noch anmerken, dass er dazu noch mehr sagt. Da merkst du auch, dass es nicht nur seine ganz persönliche Haltung ist, sondern dass er sozusagen auch so ein bisschen den Zeitgeist widerspiegelt und auch eine gewisse Zwiespältigkeit gegenüber dem Bauhaus festhalten kann. Also die einen finden es gut, was die machen, die anderen finden es nicht so toll, was aber jetzt nicht unerwartet ist.
Und das war ja eigentlich auch schon seit dem Anfang des Bauhauses genau. So, was wir auch schon gut dargestellt hatten, nicht wahr? Es ist genau. Natürlich klar, dass so ein neuer Stil, so eine neue Schule mit so einem ganz anderen Ansatz natürlich die Gemüter spaltet und die Geschmäcker anders bedient.
Genau, weil es ja halt, weil die Geschmäcker halt unterschiedlich sind und bei ihm das ja nicht anders ist.
Und wir den politischen Druck in dieser Zeit natürlich auch haben. Ne? Genau. Das darf man nicht vergessen. Was auch spannend ist, ist ja natürlich, das Bauhaus passt ja auch in so eine Art internationale Bewegung, die es genau. Zu dieser Zeit gibt. Was haben wir da noch? Ich glaube, Form follows Function, oder?
Es gibt diesen berühmten Satz, Form folgt Funktion. Es gibt diesen anderen berühmten, oder ist ja kein Satz, Form folgt Funktion, ist sogar ein Satz.
Ja.
Form folgt Funktion, dann gibt es diesen anderen Satz von Mies van der Rohe, weniger ist mehr. Also das sind so ein paar Sätze, wo man schon in diesen kurzen Formulierungen, kurzen prägnanten Formulierungen merkt, worauf die in etwa hinaus wollen, dass es weggeht von den Ornamenten. Man versucht halt, immer wieder zu verbinden, eine gewisse Sachlichkeit, eine gewisse Zweckmäßigkeit, eine gewisse Funktionalität. Darum geht es ja nachher, Fertigteile vielleicht herzustellen, die man dann in Bauwerken verewigen kann, damit die dann immer wieder hergestellt werden können, um möglichst effektiv und möglichst ökonomisch zu bauen. Du hast Le Corbusier, du hast in Deutschland verschiedene Architekten und die sind nicht immer nur vom Bauhaus. Das ist schon sehr interessant. Wie gesagt, eine sehr breit aufgestellte Bewegung und du hörst dann immer so Schlagworte wie Expressionismus, Konstruktivismus, neues Bauen, Bauhaus, neue Sachlichkeit und oft sind die Grenzen, glaube ich, fließend. Also man kann da nicht immer sagen, das ist das und das ist das und das ist das. Also das erscheint mir auch sehr offensichtlich. Also wie gesagt, es geht um Fertigteile. Es geht um diese bereits erwähnten Baumaterialien, Glas, Metall, Beton, mit denen die arbeiten wollen, weil eben jede Zeit ihre eigenen Materialien hat und braucht. Und du musst natürlich weg von diesen historisierenden Bauten, die eben noch lange Zeit üblich waren. So ein Historismus, der den neuen Architekten oder sag mal den modernen Architekten überhaupt nicht mehr zeitgemäß erschien.
Ja, man muss natürlich trotzdem sagen, dass das Bauhaus eben als Bildungsstätte, als Schule da trotzdem eine besondere Position hatte, finde ich. Also natürlich gab es vielleicht auch andere, die sich da inspiriert haben und all das, eine internationale Bewegung, aber ich finde, das Besondere am Bauhaus ist ja, dass wir eben so eine Schule haben, wo man halt als Bildungsstätte sich dem wirklich widmet, diesen Visionen. Und da halt auch einfach einfach, was ja auch in deinem Feature schon rauskam, dass man sagt, mittels der Kunst auch mal scheitern, neue Wege finden, weitergehen. Das finde ich schon, das sind Ansätze, das ist schon sehr einzigartig, das in so einer Schule zu haben, die sich dem wirklich widmet, diesem, ja, diesem neuen Kreieren, dieser Utopie, ja, und dem permanenten
Experiment.
Genau, genau, ja, und dem Experiment, das finde ich schon, finde ich schon toll. Und dieses Wirken vom Bauhaus, das funktioniert ja auch später immer noch mal wieder, um Neues zu entfachen. Was dann das Traurige ist, ist halt einfach, dass es durch die Nationalsozialisten, durch Nazi-Deutschland einfach zerstört wird, vertrieben wird.
Und das ja im Prinzip dreimal.
Genau.
In Weimar, okay, dann sind es noch nicht die Nazis, aber es gibt dann auch schon rechte Kräfte auf jeden Fall. Dann hast du sie in Dessau und letztendlich ist die Episode dann in Berlin ja noch der dritte Schlag. Aber ist ja völlig klar, dass die dann in Berlin sich nicht halten können mit dem Bauhaus.
Genau, und das fand ich zum Beispiel in der Ausstellung von der Klassikstiftung Weimar 2024 so spannend, wo die sich wirklich dem Bauhaus gewidmet haben und dem Nationalsozialismus. Und dann wirklich geguckt haben, lange Zeit hat sich ja so ein bisschen dieser Mythos in der Erinnerungskultur gehalten, Bauhaus, das waren quasi die Guten. Dadurch, dass es halt beendet wurde durch die Nazis und geschlossen wurde. Aber was passiert dann mit den Bauhäuslerinnen und Bauhäuslern weiter, die halt in Deutschland bleiben? Und ich fand, da war diese Ausstellung ganz toll zu zeigen, es gab ganz viele Graustufen da drin. Es gab Bauhäusler und Bauhäuslerinnen, die ja, sich halt angepasst haben in der Nazi-Zeit. Ne? Und die halt verfolgt wurden, wurden nicht verfolgt, weil sie im Bauhaus waren, sondern sie wurden halt verfolgt, weil sie Juden waren, weil sie politisch links waren, weil sie, ja, weil sie queer waren und all das, nicht wahr? Und das fand ich zum Beispiel sehr spannend in dieser Ausstellung gemacht. Selbst heutzutage hält sich das ja manchmal noch, dieser Mythos vom quasi guten Bauhaus in diesem Sinne. Also erst Kulturstaatsminister Wolfram Weimar hatte das ja erst letztens nochmal gesagt gehabt. Also interessant finde ich diese Verstrickungen. Aber wenn wir jetzt mal auf das Bauhausjubiläum in Dessau gucken, auch da wieder in politisch schwierigen Zeiten vielleicht.
Das ist richtig. Aber ich würde gerne noch mal dazu was sagen, wollte jetzt aber nicht ins Wort fallen. Natürlich war das politische Klima am Bauhaus schwierig, dass eben immer schon Rechte und Linke an der Schule gab. Schon von 1919 an gibt es da schon Beschreibungen, dass die Bauhäusler eben nicht nur links waren, sondern es gibt eben auch schon ganz andere Bestimmungen. Und auch wenn Gropius dezidiert sagt, wir machen hier keine Parteipolitik an der Schule, ist natürlich trotzdem, auch wenn da eben politisch, sage ich mal, diese rechte und linken Kräfte sind, trotzdem an sich die Einrichtung von der Idee her und von der Funktion her per se schon links. Das sehe ich eigentlich auch so, dass die ganze Idee Bauhaus eher eine linke Idee ist als bei den Rechten, die zu finden ist. Von den Leuten, dass die deswegen noch lange nicht links sein müssen, es liegt auf einem anderen Blatt, meiner Meinung nach. Und da sollte man so ein bisschen gucken. Ich finde es ja sehr interessant, welche Richtung das dann nimmt. Also, dass es die harten Verstrickungen gegeben hat. Ich denke da nur an Fritz Ertl, der an dem Aufbau von Auschwitz-Birkenau mitgewirkt hat. Das sind natürlich fürchterliche Geschichten und gar nicht dazu geeignet, um dieses hehre Bild oder das lang so gepflegte hehre Bild vom Bauhaus nachzuzeichnen.
Und quasi, ja, von dem guten, dem einzig guten Bauhaus, nicht wahr, der verfolgten Moderne.
Ich habe auch eine Zahl gelesen, hätte 188 Mitgliedschaften in der NSDAP gegeben von ehemaligen Bauhäuslern. Ich weiß auch nicht genau, wer das ist und wann das ist, warum die alle eintreten, aber es ist halt eine Zahl, die eine quantitative Größe anzeigt.
Da müsste man vielleicht auch nochmal gucken, weil tatsächlich wirklich viel dazu geforscht wurde, als es dann halt 2024 diese große Ausstellung in Weimar gab. Da kam auf jeden Fall raus, das weiß ich noch, dass die Mehrheit der Bauhaus-Schülerinnen und Schüler, dass sie quasi unbehelligt in Deutschland blieb. Einige ja, mussten fliehen, wurden verdrängt, andere sind auch in NS-Gefängnissen oder Konzentrationslagern, wurden dann umgebracht dort. Aber es war dann tatsächlich so, dass die Forschung gezeigt hat, ja, dass die ehemaligen Bauhaus-Studierenden dann doch in der Mehrheit quasi unbehelligt in einer gewissen Weise blieben in Deutschland. Und wenn wir überlegen, halt die fliehen mussten, das zeigt sich ja auch, wo dann das Bauhaus weitergetragen wurde in der Welt, nicht wahr? Also wir haben wirklich spannende Bauhausbauten in Israel, in Tel Aviv, wir haben sie in den USA, nicht wahr, wo das dann weitergetragen wird, diese Schätze. Da wir haben die Lionel Feininger, nicht wahr, der auch in die USA geht. Und einfach dieser Schatz der auch verloren gegangen ist, dieses Kulturerbe, das verloren gegangen ist, dadurch, dass die Nationalsozialisten halt es auch so viel zerstört haben oder halt beschlagnahmt haben. Ne? Also dieser kulturelle Verlust, der ist eigentlich für Deutschland fast unermesslich.
Verheerend auf jeden Fall. Ja. Du hast es schon gesagt, viele sind emigriert, Gropius, Mohynorch. Mohynorch hat das New Bauhaus aufgemacht 1937. Mies van der Rohe, der so eine merkwürdige Rolle spielt nach 1933, auch der emigriert in die USA.
Annie Albers auch, die ist auch emigriert, genau. Da gab es dann auch eine tolle, tolle Ausstellung, als es darum ging, die Bauhausfrauen wieder zu entdecken in Deutschland, aber auch in der Tate Gallery in London.
Dann Hannes Meyer, was ich auch wieder interessant finde, der geht natürlich passend in die Sowjetunion, hat aber schon nach ein paar Jahren dann den Kanal voll, weil er dann merkt, da geht es halt mit den Säuberungsaktionen los und so und will dann auch wieder zurück. Der geht dann wieder in die Schweiz, wo er herkommt und dann zieht er nach Mexiko und wird dann Direktor des neu gegründeten Instituts für Städtebau und Planung. 10 Jahre ist er in Mexiko.
Ja, auch eine spannend, lange Zeit, ja, weil da ist ja auch unglaublich spannende Architektur. Genau, ja. Da will ich auch immer noch mal hin. Aber man kann eigentlich wirklich sagen, dass dieses Ende des Bauhauses, das ist wirklich so ein Schlag gegen die moderne Kunst, ja. Und also auch gegen dieses Symbol des Bauhauses, gegen die Künstlerinnen und Künstler, die das ausüben. Aber was dann spannend ist, was wiederum die Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau, die Barbara Steiner, die du ja auch im Interview hattest, die hat in einem anderen Interview auch mal gesagt, dass wir jetzt eigentlich 2025. Das sagt, wir feiern eigentlich nicht nur, dass das Bauhaus vor 100 Jahren nach Dessau kam, sondern wir feiern auch, dass es das Bauhaus nach wie vor gibt. Und das, finde ich, ist wirklich auch ein spannender Punkt. Und auch heute, ich würde es trotzdem noch mal kurz sagen, es ist schon interessant, dass sich eine Partei wie die AfD das dann wieder als Ziel raussucht, um zu attackieren und anzugreifen, was sie ja verbal macht und auch durch Anträge in Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Also, dass das ein Kampf ist, auf den sie dann wieder gehen. Und dass wir dann heutzutage eigentlich wieder unsere Aufgabe, könnte man auch zu sagen, das Bauhaus muss erhalten bleiben. Das Bauhaus hat ja über die 100 Jahre gezeigt, wie wichtig das ist für uns.
Das ist richtig.
Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Oder wenn Sie vielleicht Anmerkungen haben oder Empfehlungen oder Ideen, wo wir auch mal hinschauen sollten, dann schreiben Sie uns. Tom, ich glaube, du kannst die E-Mail-Adresse?
Weltgeschichte@mdr.de.
Und in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie's gut.
Tschö.